Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Wir sind hier im Weihergarten, einer mit buckligen Kopfsteinen gepflasterten Gasse am Rande der Mainzer Altstadt. Gut erhaltene Gebäude aus der Barockzeit stehen hier. Und auf einem, auf dem größten Haus in der Mitte, steht in klaren, modernen Lettern Schott Musik International. Und viel kleiner, in alter Schrift, sieht man darunter eine Platte, auf der steht B. Schott Söhne. Seit bald 250 Jahren gehen die bedeutendsten Komponisten und Musiker ihrer Generation durch dieses Tor, vor dem ich jetzt hier stehe. Bis heute gehört Schott neben Verlagen wie Ricordi, Bärenreiter oder Edition Peters zu den wichtigsten Musikverlagen Europas. Und bis heute ist das Unternehmen in Familienbesitz. Vieles hat sich allerdings auch verändert. Zum Beispiel stellt sich inzwischen die Frage, wozu braucht es eigentlich noch Musikverlage, wenn doch jeder seine Musik und seine Partituren vor allem selbst erstellen und dann auch gleich im Netz veröffentlichen kann? Was machen solche Verlage heute? Diesen Fragen unter anderem möchte ich hier nachgehen und mich dabei auch ein wenig in der Historie verlieren. Zum Mikrokosmos begrüßt Sie Eva-Maria Götz. Und mich empfängt als erstes im Eingangsbereich des Altbaus die Sprecherin des Unternehmens, Christiane Albietz. Hallo, Frau Albietz.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie empfangen mich hier in der Eingangshalle am Fuße des Treppenhauses. Wir sind nicht alleine. Richard Wagner steht auch noch hier in Form einer Büste. Da sieht man doch gleich, wo man hier ist und wer vor allem die Geschichte und den Ruf vom Schott Verlag geprägt hat.
Ja, und Richard Wagner ist ja nur einer der großen Namen, die mit unserem Hause verbunden sind. Er hatte ja schon einen Vorfahren, der hier sehr bedeutend war, Ludwig van Beethoven, dessen späte Werke wir hier bei Schott verlegen, die 9. Sinfonie und die Missa Solemnis.
Ja, und deshalb gibt es hier auch gleich ein Plakat. Sinfonie mit Schlusschor über Schillers Ode an die Freude steht da drauf. Seiner Majestät, dem König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., in tiefster Ehrfurcht zugeeignet. Und das ist das stark vergrößerte Deckblatt der Originalausgabe von dieser Beethoven-Sinfonie.
Bei Beethoven war es so, wir waren bei Beethoven schon der 32. Verleger. Das heißt, Beethoven hatte sich vorher schon umgetan und geschaut, wer denn zum welchem Preis seine Noten ihm abnehmen würde. Aber auf diese Weise kamen wir zu der Ehre, dass wir der letzte und 32. Verleger von Beethoven waren.
Wir gehen die hohen, dunklen Treppenstufen hinauf und wir kommen vorbei an einer Reihe von Plakaten. Und das erste ist gleich?
Das erste ist gleich ein Ankündigungsplakat zu einer Aufführung vom Parsival von Richard Wagner, auch eines der Werke, das er dem Schott Verlag anvertraut hat. Eine Aufführung aus dem Jahr 1882.
Aber Sie sagten ja schon, nicht nur Wagner hat den Schott Verlag geprägt, sondern man sieht hier auch noch Theaterplakate von anderen großen Aufführungen. Zum Beispiel Karl Orff oder Hindemith, Matthes der Maler.
Ja, und daneben gleich noch Moses und Aaron von Arnold Schönberg. Und wir kommen also jetzt schon in den Bereich des 20. Jahrhunderts hinauf. Und die großen Gipfelwerke des 20. Jahrhunderts, die wir hier im Verlag betreuen dürfen. Natürlich Carmina Burana ist eines der bedeutendsten Werke. Es wird ja praktisch jeden Tag irgendwo auf der Welt einmal aufgeführt. Aber neben Karl Orff waren es dann auch Namen wie Stravinsky, Hindemith, Schönberg, Strauss und viele andere, die den großen Ruf des Hauses Schott ausmachen und ja, auch bis heute noch ausmachen.
Und jetzt sind wir an der ersten Etage angekommen und hier ist eine große Vitrine mit Notenwerken. Und das zeigt die Neuerscheinungen des Verlages.
Ja, man sieht ganz schön das ganze Spektrum von Noten, Büchern, Zeitschriften, CDs, die wir bis heute hier im Schott Verlag publizieren.
Und wenn wir gleich durch diese alte Glastür in die eigentlichen Büro- und Repräsentationsräume des Verlages kommen, dann bin ich dort verabredet mit Peter Hansa Stricker, seines Zeichens Musikwissenschaftler und Jurist. Seit 1968 arbeitet er hier im Verlag, Seit 1983 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung und er leitet in vierter Generation diesen familieneigenen Betrieb.
I follow you.
Grüße Sie, Herr Hansa Streker.
Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Wir gehen jetzt ins familieneigene, verlagseigene Museum. Und ich bin sehr gespannt, was wir da zu sehen kriegen.
Sehr gerne. Gehen wir an diesem Gang entlang. Das ist ein alter Gang noch aus der frühen Zeit. Und das war eigentlich nicht der Hauptgang, sondern das war nur der Bedienstetengang. Deswegen ist er auch sehr schmal. So, und hier ist jetzt also das Museum, wo wir versucht haben, einmal so die Geschichte mit wesentlichen Exponaten darzustellen.
Das ist ein Raum groß wie zwei große Wohnzimmer, würde ich mal sagen. An den Wänden sind Vitrinen zu sehen. Und natürlich das Erste, was auffällt, Noten, Noten, Noten. In der Mitte stehen auch Tische, Glastische, Vitrinen, auch hier Noten. Und natürlich das Stechbesteck, das historische Stechbesteck, auf das wir später zurückkommen, wenn man uns erklärt, wie das denn eigentlich funktioniert hat. An der Fensterfront des Museumsraumes hängen Porträts. Wer ist da zu sehen?
Das ist also mein Urgroßvater, der 1874, nachdem der letzte Schott starb, 50% der Anteile geschenkt bekam. Das war also eine große, großzügige Gabe. Und seit dieser Zeit ist der Verlag ja auch in der Strecker-Familie.
Wo fangen wir an?
Vielleicht hier an dieser Seite. Das ist Partituren in Form von Autographen. Und das ist, fängt an, ist mit einer der ältesten Partituren von Josef Michael Schmid, der bereits 1782 gestorben ist und wo man noch seine Handschrift auch erkennt. Das sind noch sehr schöne, große Noten, aber auch schon mit entsprechenden Generalbasszeichen, denn damals hat man eigentlich die Harmonien nicht ausgeschrieben, sondern man wusste, wie man die ausfüllt.
Der Verlag wurde 1770 ja gegründet. Wer war da am Anfang dabei?
Als der Verlag gegründet wurde, waren die wichtigsten Musiker in Mannheim. Und da ist der liebe Bernhard Schott, der Gründer, oft auch hingefahren. Das war die sogenannte Mannheimer Schule. Und das waren dann Komponisten aus dieser Hofmusik, die dort doch sehr intensiv gepflegt wurde.
Und warum hat er dann den Verlag in Mainz gegründet?
Weil er hier vom Kurfürst Ettal gebeten wurde, für die 264 Konzerte, die jedes Jahr in Mainz stattfanden, Noten zu besorgen, weil das damals Mangelware war. Es gab ja auch noch nicht den Notenhandel. Und das war für den Bernhard Schott eine Riesenchance, zumal er dann auch vom Kurfürst sehr schnell ein Privileg bekam, dass nur er in dieser doch relativ großen Fläche des Kurfürstentums Noten verlegen und jetzt kommt es, vertreiben durfte. Also er hatte ein Monopol.
Was war hier los in Mainz zu dieser Zeit?
30.000 Einwohner und 264 Konzerte. Also das war ein gutes Verhältnis, würde ich sagen. Es war auch die wichtigste Form der gesellschaftlichen Unterhaltung.
Und erzählen Sie mir etwas über Bernhard Schott?
Bernhard Schott war ein Student, wie es damals hieß, Studiosus Pauper. Er war also von den Gebühren befreit und ein sehr fähiger junger Mann, der hervorragend Klarinette spielte und somit auch also im Orchester saß, der gleichzeitig aber auch das Handwerk des Kupferstechers gelernt hat und insofern eigentlich ideal war für diese Aufgabe.
Dann gucken wir mal, was noch hier in dieser ersten Vitrine ist. Georg Friedrich Händel und auch dies eine Handschrift.
Ja, das war, ich würde sagen, eine sehr freudige Möglichkeit. Händel lebte ja hauptsächlich in England. Und an ihn heranzukommen war nicht so einfach, aber man musste da reisen und über Antwerpen war eigentlich auch die Brücke zu London geschlagen und man hatte damals dieses Stück übernehmen können. Und es ist ein echter Händel, sehr klar geschrieben auch. Aber auch hier sehen Sie überall die Zeichen, dass für den Generalbasskundigen dann auch gleich alle Harmonien lesbar waren.
Wir gehen mal zur nächsten Vitrine. Das ist ja dann schon sehr viel später, die Zeit kurz bevor auch Richard Wagner hier zum Verlag kam. Autographen von Komponisten des 19. Jahrhunderts, Anton Rubinstein, Karl Löwe, Nikolai Rimsky-Korsakow, Hugo Wolf. Es hat ja dann einen Wechsel in der Verlagsleitung gegeben mittlerweile. Bernhard Schott hatte quasi das Steuer weitergereicht.
An seine beiden Söhne, die relativ schnell dann auch den Verlag übernahmen. Und seit dieser Zeit hieß ja der Verlag dann auch B. Schott Söhne. Und dieser Name wurde erst vor 35 Jahren in Schott Musik, damals noch international, heute Schott Music, nur mit C, verwandelt.
Kommen wir zur nächsten Vitrine. Da geht es schon auf das 20. Jahrhundert zu. Hier finden sich Autographen von Wolfgang Fortner, Bluthochzeit, von Werner Egk, von Karl Orff und Hans-Werner Henz.
Ja, das ist also wirklich fast schon ein, sieht aus wie ein Potpourri, denn es sind doch sehr unterschiedliche Komponisten, auch unterschiedliche Zeiten, in denen die komponiert haben. Hier ist zum Beispiel der Henze zu erwähnen, der seit 1949 bei Schott verlegt ist. Sein ganzes Oeuvre ist in diesem Hause und der wirklich von den jüngsten Anfängen eine sehr enge Beziehung zu diesem Hause hatte.
Was auffällt, ist natürlich, dass sich auch im Verlaufe der Jahrhunderte nicht nur der Musikklang wesentlich verändert hat, sondern auch die Autographen an sich. Das ist ein ganz anderes Schriftbild, eine ganz andere Art, Noten aufzuzeichnen, als es noch ein, zwei Jahrhunderte davor der Fall war.
Man merkt das natürlich, dass auch die ganzen Tonfolgen sich sehr geändert haben und damit die herkömmliche Notationsweise an die Grenzen ihrer Darstellbarkeit gekommen sind. Das beste Beispiel ist hier vielleicht Ligeti, der für Cembalo ein Continuum, so heißt das Werk, geschrieben hat. Das sollte ganz, ganz schnell gespielt werden. Das heißt, wir mussten es dreimal stechen, weil die Abstände zwischen den Noten ihm einmal zu groß, einmal zu klein waren. Dann ist das quasi ein Kompromiss gewesen, was Sie hier sehen, um deutlich zu machen, dass dieses Stück extrem schnell gespielt werden muss, also bis an die Grenzen der Spielbarkeit. Und es macht das Stück auch hochinteressant, weil die eigentlich nicht die einzelne Note, sondern der Gesamtklang durch die Schnelligkeit ja auch zusammenschmilzt und damit ein völlig neues, ungehörtes oder unerhörtes Bild ergeben hat.
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort und ein ganz guter Übergang, um uns mal den Vitrinen in der Mitte des Raumes zuzuwenden und uns erklären zu lassen, wie denn eigentlich die Notenstecherei und das Kunsthandwerk des Notendrucks vonstatten ging. Und da trifft es sich sehr gut, dass Rüdiger Schlesinger hierher gekommen ist, der zuständig ist für die gesamten technischen Abläufe innerhalb des Verlages und der selber auch noch miterlebt hat, wie gestochen wurde.
Ja, so ist es. Also ich hatte das Vergnügen, innerhalb bzw. in der Abteilung zu sitzen, in der die Notenstecher noch tatsächlich Noten gestochen haben und das Ganze auf Bleiplatte hinterlassen haben. Und von daher kann ich Ihnen schon sagen, wie das geht.
Hier in dieser Vitrine sind verschiedene Fertigkeitsstadien ausgestellt, und zwar anhand eines Manuskripts, Como una Fantasia, von Gioacchino Rodrigo. Man sieht zum einen das Manuskript, dann sieht man die Platten, auf denen gestochen wurde.
Wir haben tatsächlich verschiedene Arbeitsstadien hier abgebildet. Das hier ist die gezeichnete Platte, da können Sie sehen, dass das Manuskript da schon drauf ist. Das ist die geschlagene Platte, hier sind alle Elemente eingeschlagen, die sich in ihrer Größe nicht verändern. Und der nächste Abschnitt ist die Platte, die gestochene Platte. Hier wurden dann alle Elemente hinzugefügt, die sich in ihrer Größe verändern konnten. Balken, Bögen, Taktstriche, Crescendi und so weiter.
Und in der Mitte sieht man einiges an Werkzeug. Kleine Hämmer liegen da. Es gibt gekrümmte Haken, es gibt Stichel, es gibt einen Zirkel und es gibt ein Holzbänkchen mit verschiedenen Stempeln, aber alles unter Glas. Und deshalb gehe ich jetzt mit Herrn Schlesinger in sein Büro. Wir werden dort Kirsten Wedel treffen. Kirsten Wedel arbeitet schon lange hier im Verlag und bis 1989 war sie hier auch als Notenstecherin tätig.
Können wir gerne machen, ja.
Führen Sie mich ein bisschen durchs Haus.
Ja.
Vorbei natürlich an weiteren Komponistenporträts. Genau. Alte Stiche von Mainz sind zu sehen. So, hier sind wir jetzt auf der ganz anderen Seite des Verlages. Das ist eher ein Neubau. Und hier gibt es auch einen Konzertsaal. Da gucken wir jetzt mal gerade rein. Eine kleine Bühne und ein großer Flügel, der hier steht. Ein großes Fenster schließt die Bühne ab und Sonnenstrahlen auf den Flügeln. Sehr atmosphärisch und stimmungsvoll. Jetzt gehen wir mal weiter. So, und jetzt sind wir angekommen im Büro von Herrn Schlesinger und da ist auch Frau Wedel zu uns gekommen. Frau Wedel, Sie haben hier noch Noten gestochen.
Das war eine Lehrzeit von 3 Jahren. Nach diesen 3 Jahren war ich noch circa 2 Jahre Geselle und dann kam der Computer.
Aber Sie können es noch. Und vor uns steht jetzt zum einen dieses Holzbänkchen, in dem nebeneinander wie Zinnsoldaten die ungefähr 5 Zentimeter langen Stifte aufgereiht sind, auf denen sich was befindet?
Das ist der Zeugkasten. Und hier haben wir für jede Schriftgröße ein spezielles Werkzeug.
Das ist ein?
Ein Schlüssel.
Ein Notenschlüssel. Hier sieht man klein den Violinschlüssel.
Genau. Hier ist der Bassschlüssel, das ist der Tenorschlüssel oder Altschlüssel. Und hier haben wir dann ein B-Vorzeichen, einen Auflöser, ein Kreuz. Also all das, was man zur Gestaltung einer Notenseite braucht, ist hier in Stahlstempeln vorhanden.
Und eine Platte ist jetzt vorbereitet.
Eine Platte aus einer Legierung von Blei, Zinn und Antimon.
Wie haben Sie jetzt angefangen? Wie ging es los? Was haben Sie als erstes gemacht?
Zuerst wurde eine Bleiplatte in der Höhe eingeteilt. Das wurde mit einem Zirkel gemacht. Und dann wurden mit Hilfe von einer Schiene die Linien gezogen. Das dann mit einem Rastral wurden gleichzeitig alle 5 Notenlinien gezogen.
Das ist wie so eine Art Ziehhaken. So, es wird 2-3 Mal nachgezogen, bis man die richtige Tiefe hat. Das haben Sie ja jetzt gehört. So, jetzt kann man erkennen, wo die Notenlinien sind.
Jetzt hat man normalerweise das Manuskript des Komponisten. Also das Ganze wird von rechts nach links, also spiegelverkehrt, eingeteilt. Und da bekommt jedes Notenzeichen seinen Platz. Da wird der Zirkel eingestellt und man beginnt auszuzirkeln, wo die einzelnen Musikzeichen hinkommen. Sechzehntel, Achtelnoten, Viertelnoten bekommen den doppelten Platz, wenn die Notenlinie komplett der Breite nach eingeteilt ist. Zeichnet man mit einem Griffel die genauen Abstände der Noten ein.
Alles klar.
Danach würde mit dem Griffel das Manuskript spiegelverkehrt auf die Platte übertragen. Und dann beginnt das eigentliche Einschlagen der Notenzeichen.
Das machen Sie mit einem kleinen Eisenhammer?
Jawohl.
Jetzt haben wir 2 ganze und viele Viertelnoten.
Durch das Einschlagen der verschiedenen Notenzeichen gibt es eine Wölbung
auf der anderen
Rückseite. Mhm. Diese müssen wieder nach vorne getrieben werden, also glatt geschlagen werden, damit man dann später eine scharfe Kante hat.
Auf der Vorderseite.
Auf der Vorderseite. Danach geht man mit einem Stichel, werden die Hälse gestochen, danach werden die Balken gestochen, Und ganz zum Schluss, nachdem auch die Taktstriche und Schlussstriche gestochen sind, werden die Legatobögen gestochen. Mit dem Stichel und Freihand. Man hat an einer Platte etwa 4 bis 5 Stunden gesessen, 6 Stunden, und hat wirklich von Anfang bis Ende an einem Werk gearbeitet.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Wedel.
Bitte, gerne.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Wo sind wir jetzt hier?
Wir sind jetzt hier in der Abteilung Premedia, in dem Bereich elektronische Notenherstellung und Grafik. Herr Gehrig ist unser Spezialist für den Bereich Notensatz, also das direkte Nachfolgeprodukt vom Notenstich. Und wir arbeiten hier mit verschiedenen Notensatzprogrammen. Einmal mit Sibelius, mit Finale und mit Score.
Sie haben vor sich auf dem Computer ein Notenblatt geöffnet. Gassenhauer nach Hans Neusiedler aus dem Jahre 1536, bearbeitet von Karl Orff. Was machen Sie mit diesem Notenblatt? Das sieht ja schon sehr fertig aus.
Also das ist jetzt eigentlich nur noch die Druckaufbereitung. Das heißt, aus der Datei, die in dem Notensatzprogramm erstellt worden ist, also in Sibelius in diesem Fall, muss eine PDF-Datei, die dann von der Druckerei verarbeitet werden kann, erstellt werden. Diese PDF-Datei erstelle ich und kombiniere sie mit den Satzdateien, also dem Umschlag und dem Innentitel, damit sie dann von der Druckerei insgesamt übernommen werden kann und verarbeitet werden kann. Viele Autoren und Komponisten arbeiten bereits selber mit diesen Notationsprogrammen. Das heißt, da gibt es überhaupt kein Manuskript mehr. Ja, die haben bereits das Programm und komponieren mit diesen Tools.
Und dann ist das Ganze fertig. Und wohin kommt es dann?
Dann geht es entweder in die hauseigene Digitaldruckerei.
Dann gehen wir mal in die hauseigene Druckerei.
Genau, das machen wir jetzt. So, jetzt sind wir hier in der Digitaldruckerei. Wir haben hier zwei Druckstraßen. Die eine Druckstraße ist mehr dazu geeignet, Aufträge zu drucken, die eine etwas größere Auflage haben. Und die hat auch quasi eine finale Fertigung am Ende der Druckstraße. Das heißt, hier werden tatsächlich Noten geheftet und auch beschnitten am Ende.
Wir versuchen das mal zu beschreiben. Wo geht das Ganze hier los?
Also das ist die Druckmaschine selbst, wo die Aufträge draufgeschickt werden. Die ausgeschossenen, die wir ja vorher in der Datenbank haben.
Da ist am Anfang ein Bildschirm und da sehen Sie, was da ankommt.
Das ist unser Kontrollbildschirm. Da sehe ich die ganzen Aufträge, die ich dann abschicken kann, die ich dann gerade gedruckt haben möchte. Ja? Jeder einzelne bedruckte Bogen läuft über das Förderband bis in diesen Sammelbereich, der dann im nächsten Abschnitt der Maschine drin ist.
Und der ein bisschen aussieht wie ein Schneewittchensarg, genau. Also wie ein Kopierer mit einem Glaskasten obendrauf. Und da sieht man auch auf die Förderstraße, auf die innen drin ist.
Auf dem letzten Weg der Förderstraße bekommt jeder Bogen einen Falz in der Mitte, sodass der gefalzt auf einen Reiter drauf fällt, wenn das Heft komplett ist. Kommt der Umschlag noch mit oben drauf, der wird auch über die Maschine mit dazu gesteuert. Und dann wird jedes zusammengetragene Heft vom Reiter weitergeschoben. Und so kommt dann hinten auf dem Förderband ein, ja, kann ich Ihnen jetzt zeigen,
ein komplett fertiges
Heft mit Rückendraht.
In dem Fall sind es die Liebeslieder von Georg Kreisler, Liebesfreud, Liebesleid. Wie lange dauert das, bis dieses Heft hier einmal durch diese Straße durchgelaufen ist?
Das dauert 20 Sekunden.
Und da ist das fertige Heft. So, und jetzt bin ich wieder im Museumsraum angelangt. Und der Chef des Hauses, Peter Hansa Streker, hat auf mich gewartet. Verleger heißt ja etymologisch, kommt es von Vorlegen, von Geld verleihen. Und ich glaube, auf keinen Komponisten, mit dem der Schott Verlag verbunden wird und bis heute verbunden ist, trifft diese Bezeichnung so sehr zu wie auf Richard Wagner.
Ja, also Richard Wagner war ein Pump-Genie. Er hat das mit einer neuen Bezeichnung versehen, nämlich Vorschuss. Und im Vorschuss erhöhen war er absoluter Meister. Und den größten Vorschuss, der im 19. Jahrhundert je bezahlt wurde an einen Komponisten, hat er natürlich die Meisterschaft errungen, und zwar für den Parsival. Bekam er 100.000 Golddukaten, und das war etwa 1 Million heutige Kaufkraft entsprechend. Und mit der Einschränkung, das Werk ist nicht frei, es durfte nur in Bayreuth aufgeführt werden, und Bayreuth war auch noch nicht gebaut.
Und er hat im Jahre 1862 sich extra im benachbarten, auf der anderen Rheinseite liegenden Biebrich, damals noch nicht zu Wiesbaden gehörend, ein eigenständiger kleiner Ort, Biebrich, niedergelassen, um näher an seinem Verleger zu sein und mit ihm zu besprechen, wie er die Meistersinger von Nürnberg komponiert. Und er war oft hier in Mainz bei dem Verleger, und es gibt bis heute einen Raum hier. Zeigen Sie mir den mal.
Sehr gerne.
Wagner-Saal steht an der Eingangstür, ja, an der hohen Eingangstür hier zu diesem mittleren, zu diesem repräsentativen Raum, der immer noch gestaltet ist wie ein Wohnraum aus der damaligen Zeit.
Barock, spätes Barock, Rokoko.
Das Parkett knarzt, das ist immer noch das Originalparkett aus dem Jahre 1770, was über den Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg, der auch dieses Haus betroffen hat, hinweg gerettet wurde. Spitzengardinen hängen vor den Fenstern, es gibt einen Kronleuchter, einen alten Flügel gibt es auch, aber so wie er sich anhört, werden hier keine Hauskonzerte mehr stattfinden. Und an den Wänden auch hier Porträts Mitglieder der Familie Schott, aber auch Komponisten, Franz Liszt, der hier im Hause seine Werke verlegt hat, und Engelbert Humperdinck, der hier Lektor war übrigens und dessen Werk Hänsel und Gretel hier verlegt wurde und dem Verlag auch, denke ich, einiges an Geldern eingebracht hat. Aber vor allem natürlich Wagner. Die Geschichte des Hauses Schott und Richard Wagners, die gemeinsame Geschichte, begann ja in einer Zeit, als Wagner zwar schon sehr berühmt war, berühmt wie ein Popstar eigentlich auch, sagenumworben vielleicht auch wie ein Popstar, aber in der es ihm nicht wirklich gut ging. Er hatte gerade in Paris den großen Tannhäuser-Skandal verursacht und war sehr unglücklich eigentlich dann aus Paris, nicht gerade geflohen, aber doch eigentlich auf Nimmerwiedersehen abgezogen und hier in Mainz gelandet. Man sieht auch hier einen alten Stich des Hauses, in dem Richard Wagner im Jahr 1862 unterkam, das heute auch noch steht, in dem Wagner 2,5 kleine Zimmer unter dem Dach bewohnt hat, aber immerhin mit Rheinblick. Also er wusste immer, auch in schwierigen Situationen, doch für sich angenehme Dinge dann daraus zu ziehen. Er konnte mit dem Boot von dort übersetzen auf die andere Rheinseite nach Mainz zu seinem Verleger, den er häufig besuchte. Man sieht natürlich auch hier Porträts von Wagner. Man sieht zum Beispiel die Reinschrift der Wesendonck-Lieder. Man sieht diese sehr exakte Wagnersche Handschrift, auch den Text ganz akkurat in kleiner, ganz präziser Schrift darunter geschrieben. Die Noten sind so, der hat sich nicht ein einziges Mal verschrieben oder korrigiert. In der Zeit, als er hier häufig in Mainz zu Gast war, schrieb er an den Meistersingern von Nürnberg.
Er war intensiv, er war sehr fleißig, aber sein Fleiß hatte auch natürliche Grenzen, denn er hatte sich während dieser Zeit sehr rasch in eine Mainzerin verliebt, Mathilde Meyer, und wollte diese natürlich auch sehen. Offiziell oder öffentlich durfte er sich nicht mit ihr treffen, weil er ja verheiratet war und für sie als höhere Tochter das auch unschicklich gewesen wäre, sodass er zum damaligen Franz Schott kam und gesagt hat, er bräuchte jetzt ein eigenes Zimmer mit einer Chaiselongue und dicken Vorhängen. Und da kam er 2 bis 3 Mal die Woche zur Konversation.
Ja, Konversation pflegten Richard Wagner und Mathilde Meyer hier in diesem Raum. Und Konversationen pflegten natürlich auch Richard Wagner und seinen Verleger. Und die Sitzgruppe, auf der diese Konversation getrieben wurde, die gibt's auch heute noch. Noch heute stehen hier ein Sofa und 2 Sesselchen aus dieser Zeit.
alle mit rosafarbenem Samt bezogen. Ein Rokoko-Tischchen in der Mitte. Und auf diesem Sofa hat jetzt Jörg Wiedmann Platz genommen. Jörg Wiedmann kennt man als Klarinettisten, der mit allen großen Orchestern der Welt zusammenarbeitet, und als Komponisten, dessen Werke ebenfalls von den großen Orchestern aufgeführt werden und dessen jüngste Oper Babylon gerade in München an der Staatsoper zu hören war. Wie fühlen Sie sich auf diesem Sofa?
Also ich kenne diesen Raum, aber ich habe immer nur 5 Sekunden hineingeschaut, wenn ich hier war. Und das ist tatsächlich zum ersten Mal, dass ich ein bisschen länger als diese 5 Sekunden hier verbringe. Und das merkt man natürlich sofort, wenn man hier in den Weihgarten auch kommt, dass das alles hier lebt, ja, und dass es eine irre Geschichte hat. Das spürt man auf jeden Fall, spürt man auch jetzt in diesem Raum, in dem wir sitzen.
Welche Beziehungen haben Sie zu Richard Wagner?
Man kann ihn eigentlich nur glühend bewundern als Komponist zumal und als Dramatiker. Mir fällt ein wunderbarer Satz von Leonard Bernstein ein, der sagte, ich hasse Wagner, aber ich hasse ihn auf Knien. Und das finde ich eigentlich einen wunderbaren Satz. Nein, bei mir ist es kein Hass, aber er ist so ambivalent als Figur. Und ich meine es nicht nur mit seinem entsetzlichen Antisemitismus, sondern ich meine auch wirklich im täglichen Umgang, wie er Menschen behandelt hat. Aber ein Stück wie Tristan zu hören, mein Gott, ja, da kann man sich tatsächlich nur demütig davor verhalten.
Er saß hier ja nicht nur auf diesem Sofa und hat mit Schott Kaffee getrunken oder Tee getrunken. Auch das war ein sehr ambivalentes Verhältnis, was die beiden hatten. Welche Rolle spielt heute ein Verleger im Leben eines Komponisten?
Eine ganz, ganz wichtige, und obwohl sich's natürlich wahnsinnig verändert hat, also im Internetzeitalter, neue Medien. Also das, was sich verändert hat, ist offenkundig, ja. Also nämlich, dass sozusagen die klassische Aufgabe, dass ein Komponist zu einem Verlag kommt mit einer handgeschriebenen Partitur und der Verlag druckt es und verlegt es. Das ist ja nicht mehr unbedingt die Definition. Ich bin halt noch einer der Autoren im Hause und ich glaube einer der wenigen, die wirklich ihre Manuskripte noch von Hand schreiben. Ich kann das einfach nicht. Ich könnte es lernen, aber ich möchte lieber neue Stücke komponieren, als mich sozusagen in der Arbeitsweise da gravierend umzustellen. Ich liefere ja nicht, wie viele der Kollegen heute, meine Stücke auf Diskette schon ab. Also sprich, dass sozusagen das Stimmenmaterial und die Partitur ich schon mitliefere. Das ist sozusagen ein Aspekt. Aber der Verlegeraspekt, also das, was jetzt Hansa Strecker für uns zum Beispiel ist, hat sich meiner Ansicht nach überhaupt nicht verändert. Es ist jemand, der ermöglicht, der an uns glaubt. Ja, das ist ja oft psychologisch etwas ganz Wichtiges, dass man den Eindruck hat, dass wenn wir hierher kommen, dass wir uns zu Hause fühlen, dass wir uns geistig zu Hause fühlen. Und das tue ich in erster Linie deshalb, weil es noch solche Dinge gibt, die in vielen Verlagen mittlerweile stark zurückgefahren werden, nämlich so etwas wie ein Lektorat. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich eine Partitur von mir hierher schicke, dann beugen sich da so kundige Leute sofort drüber und ich kriege spätestens eine Stunde danach einen Rückruf, hier Takt so und so viel im 4. Horn, das muss doch bestimmt ein Gis und kein G sein. Das ist doch das Schönste, was einem Komponisten passieren kann, wenn er sozusagen betreut wird von Leuten, die seine Sprache so gut und so intensiv und so sensibel kennen, dass sie sofort den Komponisten darauf aufmerksam machen, dass in einem riesen Orchesterwust er sich an einer Stelle verschrieben hat.
Wie sind Sie zum Schott Verlag gekommen?
Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau dazu kam, wie bei wichtigen Dingen im Leben oder auch bei menschlichen Begegnungen oder wie in der Liebe, habe ich im Rückblick den Eindruck, dass es so sein musste. Es gibt ja viele Kollegen, die entweder bei gar keinem Verlag sind, wo auch die Entwicklung teilweise hinläuft, dass die Leute wirklich dann selber und autonom das gestalten. Oder es gibt Leute, die sehr oft den Verlag gewechselt haben.
Wie weit ist denn ein Verleger oder, wie Sie auch gerade sagten, ein Lektor beteiligt am Entstehungsprozess? Ist das schon ein Austausch oder liefern Sie hier etwas Fertiges ab?
Nein, das ist auf jeden Fall ein Entstehungsprozess. Und ich bin auch jemand, der dieses Feedback wünscht. Ja, also ich frage oft und ich möchte es auch genau wissen, weil die kennen meine Musik nun wirklich so genau und kennen auch andere Stücke von mir, kennen auch so viele Stücke der Kollegen, aber eben auch, und das gefällt mir hier, dass das sind ja nicht Leute, die ausschließlich jetzt für die zeitgenössische Musik und die lebenden Komponisten verantwortlich sind. Also mein Lektor, der hat zum Beispiel jetzt gerade die Richard Strauss Gesamtausgabe eben auch betreut. Die können aus einem solchen Fundus schöpfen und ich vertraue denen auch. Ich entscheide manchmal für mich künstlerisch dann anders. Es ist mir aber immer wichtig, diese Meinung zu hören. Und in meinem speziellen Fall habe ich ein ganzes Team von Leuten, auch mit Oliver Matern, der ja meine Partituren wirklich setzt, den ich jetzt gerade im Moment zum Beispiel ausführlich getroffen habe, weil ich eine Neufassung meiner Babylon-Oper mache. Da könnte ich alleine zu Hause sitzen und das mit mir ausmachen, das will ich aber gar nicht. Da ist ein solches Vertrauensverhältnis und er kennt, glaube ich, wirklich jede Note in Babylon. Der weiß, der hat ja selber jeden Strich, jeden Legatobogen selber gesetzt. Ja? Und da vertraue ich einfach sehr. Also ich brauche diesen Austausch. Es gibt sicher Autoren, die einfach zu Hause ihr Stück schreiben, das abliefern. Ich schätze genau diesen Austausch bei Schott eben auch.
Ich möchte nochmal zurück zu dem Verlegerverhältnis. Der Wagner hat ja viel gerungen mit dem Schott, meistens ums Geld. Aber es ging auch darum, zum Beispiel, er hat groß was angekündigt, Meistersinger kommen, dann kamen sie nicht. Und dann wurde gerungen darum, wann wird das denn fertig? Ist das was Ihnen vertraut ist?
Das kenne ich mein ganzes Leben mit Schott. Kenne ich diesen Konflikt und da kann sich Schott wahrscheinlich viel profunder und besser dazu äußern, weil ich meistens in der Situation des Befragten bin, um in der Wagnerschen nie sollst du mich befragen, sozusagen Sprache zu bleiben. Das ist eine Frage, die den Komponist allein schon, wenn sie das erste Mal gestellt wird, in Bedrängnis bringt. Der Verlag ist nun aber dazu da, weil die müssen natürlich auch gegenüber dem Klangkörper, der das aufführt, das sind ja die berühmtesten Chöre, Orchester, Dirigenten, Interpreten der Welt, müssen die natürlich auch eine Aussage treffen. Dann und dann können sie eben in der schottischen Qualität dieses Material liefern. Das können sie aber nur tun, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt das liefere. Die Frage, wann, ist die mir vom Verlag am häufigsten gestellte Frage und am wenigsten befriedigend beantwortete Frage das ganze Leben lang. Aber da handelt es sich einfach nach wie vor um Kunst und um Musik. Ich will das nicht verklären und letztendlich auch gar nicht rechtfertigen. Und viele Kollegen sind viel pünktlicher als ich und ich bewundere es eigentlich grenzenlos, dass es so ist und hätte es so gerne, dass es bei mir auch öfters der Fall ist. Trotzdem, sie können Kunst nicht immer planen. Da hatte ich auch meine Konflikte mit dem Verlag oder einfach die ersten Treffen, ich habe gar nicht kapiert, was wollen die eigentlich von mir? Da wurden dann richtig so Quartalspläne so erstellt, dann ist das fertig und wann können sie das liefern? Allein das Wort liefern hat mir immer die Luft abgeschnürt. Ich habe gesagt, ist das jetzt ihr Ernst? Also die ersten Treffen bin ich denen wahrscheinlich entsetzlich naiv vorgekommen und wahrscheinlich haben sie es aber schon zigmal erlebt im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Aber für mich war es auch schlimm, weil ich konnte gar nicht so denken. Und jedes Mal, wenn ich in den Verlag auch komme, ist immer dieses leise Erschrecken, das bleibt schon auch. Weil die denken anders, aber die müssen auch anders denken. Aber sie verstehen auch mittlerweile, in meinem speziellen Fall, dass ich auch anders denken muss. Und ich würde es wirklich als ganz glückliche Fügung, Liebesverhältnis ist sicher zu viel. Vorher habe ich gesagt Ehe, weil ich selber nicht kenne, weil ich nicht verheiratet bin. Aber so eine Art Verhältnis ist es. Man kennt sich so gut mit all seinen Stärken und Schwächen, aber man ist glücklich, dass man sich hat.
Man braucht die gewissenhaft gearbeiteten Partituren, die ja im Leben eines Musikers eine ganz große Rolle spielen. Viele Musiker haben ja eine große Ehrfurcht allein vor dem Material. Ist das bei Ihnen auch?
Das ist bei mir dadurch, dass ich selber Musiker und ausübender Musiker bin, sogar noch doppelt und dreifach so, dass ich, für mich ist das dieses Haptische, eine Partitur in der Hand zu haben. Und ich kenne viele Dirigenten, die dann manchmal auch, um schnell was nachzuschauen, natürlich das sich online anschauen, aber dann doch eben dieses Haptische, diesen Widerstand des Materials eben tatsächlich brauchen und wünschen. Mir geht das ganz, ganz extrem so. Dieser andere Aspekt Ihrer Frage. Ich bin aufgewachsen mit diesen gelben Schottpartituren. Für mich waren diese gelben Schottpartituren als junger Mensch, das war immer ein Synonym für Moderne. Giorgi Ligeti, Penderecki, Hans-Werner Henze, etc., etc. Und Arribert Reimann, das gab's. Also sozusagen Klassiker der Moderne, die waren immer in diesen gelben Einbänden. Und es gehört für mich zu den ja wirklich berührendsten Sachen nach wie vor, wenn Berliner Philharmoniker, wenn die ein neues Stück von mir spielen und bevor sie auf die Bühne kommen, liegt dieses Meer an gelben Umschlägen auf den Pulten. Das ist etwas, was mich wahnsinnig berührt, dass ich meine eigene Musik in diesem Schott gelb nicht gefangen, sondern umfangen weiß.
Wichtig heutzutage ist auch, dass ein Verlag Musikvermittlung überhaupt übernimmt. Ist das etwas, worüber Sie nachdenken? Sind Sie daran beteiligt auch?
Also dieses ganze Themenfeld, was wir gerade besprechen, das kann nicht nur ein Verlag oder die Verlage allein machen. Wenn immer mehr Musikunterricht ausfällt in den Schulen, dann bringt das alles nichts, wenn die Verlage viele Sachen für Kinder sozusagen verlegen und wenn es Orchester gibt, die wirklich verstärkt Musik für den Nachwuchs und für Kinder und Jugendliche machen. Das bringt dann alles nichts, wenn es eine Politik gibt und eine gesellschaftliche Entwicklung, die das immer mehr gering schätzt. Verstehen Sie? Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will da nicht nur einem Kulturpessimismus das Wort reden, aber das sind einfach Fakten, das sind einfach Entwicklungen, wie sie heute sind. Da kann ein Verlag nicht abseits stehen, aber er kann es auch nicht alleine retten. Oder die Verleger, das müssen wir alle zusammentun. Ich selber als Musiker kann vor allem auf die Bühne gehen und dafür kämpfen, für das, woran ich glaube oder an die Inhalte, an die ich glaube. Ich selber bin jemand, der sehr, sehr viele aus Überzeugung, nicht weil man es heute macht oder weil man es muss, weil es mir selber Spaß macht und ich auch daran glaube, dass es absolut nötig ist, der viel in Kindergärten geht, in Schulen. Als ich bei den Salzburger Festspielen Composer in Residence war, da haben mich mal die jungen Freunde der Festspiele, so hießen sie, begleitet. Die waren wahnsinnig skeptisch am Anfang, weil die haben in der Vorbereitung haben die CDs mit meiner Musik gehört und waren wirklich sehr skeptisch. Ich saß da drin bei der ersten Begegnung und das war wie eine Wand, ja, eine Wand, die mir da gegenüber saß. Und wir kamen dann aber ins Gespräch, weil die haben mir dann Fragen gestellt wie, ja, können Sie sich nicht mal auch vorstellen, normale Musik zu komponieren? Und da habe ich aber einen von denen dann zurückgefragt, ja, findest du denn das normal, was du so den ganzen Tag hörst, diese, habe ich ihm unterstellt, weiß ich gar nicht, ob es stimmt. Aber so kamen wir ins Gespräch, ja. Und die kamen dann in meine Proben mit und die waren immer faszinierter, jetzt nicht unbedingt von meiner Musik, weiß ich gar nicht. Aber da war ein Water-Tam-Tam, ja, und das fanden die spannend, dann wollten die es ausprobieren. Und Tatsache war, dass am Schluss der Festspiele, die haben ihre Eltern in die Festspielekonzerte mitgeschleift, mit modernsten Inhalten. Und wenn sowas passieren kann, ist das doch wahnsinnig schön. Aber das kann kein Einzelner lösen. Da muss wieder die politische Klasse, ja, und die Rundfunkanstalten, die Fernsehanstalten, die Schulen, gesamtgesellschaftlich, da muss die Überzeugung da sein, dass wir auch nur so in die Zukunft gehen können. Und will ich in die Zukunft gehen, wo es das nicht mehr gibt? Nein. Aber diese Einsicht muss sich durchsetzen und dafür müssen wir heute ganz anders kämpfen, auch verbal, als wir es früher gemacht haben, weil es eben nicht mehr ausreicht, nur in meinem Fall Klarinette zu spielen und Noten und Punkte und Striche aufs Papier zu werfen. Deshalb äußere ich mich nicht oft, aber immer wieder, wenn für mich etwas fatal schief geht in der Kulturpolitik, muss ich mich auch äußern.
Vielen Dank, Jörg Wiedmann. Damit endet auch unser Rundgang durch die Geschichte und aber auch durch das Gebäude des Verlagshauses Schott Musik International. Im Jahr 2020 feiert dieser Verlag sein 250-jähriges Bestehen. Musik wird es immer geben. Vielleicht wird sie aber bald nur noch in digitaler Form verbreitet werden. Musik ist nicht greifbar und immer wieder neu. Aber auch die Kunst, Musik zu notieren und für die Nachwelt zu erhalten, ist immer in Veränderung. Von Wagner zu Wiedmann, eine Mikrokosmos-Reportage von Eva-Maria Götz. Redaktion Ulrike Bajor, eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.